Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon Theo Gehrs und damit guten Abend zu später Stunde. Wie wird Deutschland sicherer? Diese Frage, sie bestimmt die innenpolitische Debatte. Drei Tage nachdem die von CDU und CSU mitregierten Länder im Bundesrat das sogenannte Sicherheitspaket erstmal gestoppt haben. Es geht ihnen nicht weit genug. Und Wasser auf ihre Mühlen ist der vorgestern gerade nochmal verhinderte Anschlag auf die israelische Botschaft in Berlin. Dank geheimdienstlicher Hinweise, die mal wieder aus dem Ausland kamen, wo die Sicherheitsbehörden mehr dürfen als die deutschen Dienste. Jetzt soll nachverhandelt werden, unser erstes Thema. Danach berichten wir aus einem tief gespaltenen Land. In der Republik Moldau am Schwarzen Meer haben sich die Bürger mit hauchdünner Mehrheit gestern für die EU und gegen Russland entschieden. Russland hatte kräftig versucht, auch mit dem Kauf von Stimmen eben das zu verhindern. Dass Stimmenkauf wiederum kein alleiniges Problem junger, instabiler Demokratien ist, zeigt wiederum der Blick auf den US-Wahlkampf. Elon Musk geht dort ganz ungeniert auf Stimmenkauf für Donald Trump. Und wir schauen nach Cali in Kolumbien. Dort begann heute die UN-Konferenz für biologische Vielfalt und gegen das Artensterben. Zunächst aber zur Bedrohungslage in Deutschland und dem neu entstandenen Streit darüber, was sollen deutsche Sicherheitsbehörden künftig dürfen und was nicht, um zum Beispiel Terroranschläge zu verhindern. Aus Berlin, Gudula Geuter.
Am Abend setzte der Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof den Haftbefehl gegen Omar A. fest. Der Libyer wird verdächtigt, einen Anschlag auf die Botschaft Israels in Berlin geplant zu haben. Aufmerksam wurden die Behörden auf ihn wohl durch den Hinweis eines ausländischen Nachrichtendienstes. Lars Castellucci, SPD, stellvertretender und kommissarischer Vorsitzender des Bundestagsinnenausschusses, warb am Morgen im Deutschlandfunk um Verständnis.
Die ausländischen Dienste haben mehr Befugnisse und damit auch mehr Erkenntnisse. Allerdings haben wir in Deutschland und auch in Europa eine andere Rechtslage, als sie in anderen Teilen der Welt eben besteht. Und es ist immer auch unser Wertesystem, was versucht, einen Ausgleich zu schaffen zwischen Sicherheit. Darüber reden wir jetzt in Deutschland die meiste Zeit. Aber auf der anderen Seite eben auch Freiheit, Bürgerrechte.
Was das bedeutet, ist wieder einmal ganz aktuell umstritten. Am Freitag hatte der Bundestag grünes Licht für das sogenannte Sicherheitspaket gegeben, das in Reaktion auf den Anschlag von Solingen geschnürt worden war. Der Bundesrat hatte es dann aber kurz darauf in Teilen scheitern lassen. Gerade dieser gescheiterte Teil sieht mehr Befugnisse für die Sicherheitsbehörden vor, darunter die, das Internet mit biometrischen Daten Verdächtiger zu durchsuchen. In einer weitgehenden Form, die von Fachleuten in der Anhörung in den Ausschüssen überwiegend kritisiert wurde. Der Entwurf wurde abgeschwächt. So wie er ursprünglich ausgesehen hatte, hätte auch die Union ihn mittragen können, sagte am Morgen in NTV der erste parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frey.
Da galt beispielsweise der biometrische Abgleich bei der Gesichtserkennung für schwere und schwerste Straftaten. Jetzt ist die Koalition hingegangen und will es nur noch für besonders schwere Straftaten ermöglichen. Das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht sachgerecht.
Der SPD-Politiker Castellucci verteidigt dagegen die Befugnis zur Gesichtserkennung, so wie der Entwurf sie vorsieht.
Wir ermöglichen es erstmals und das halte ich für ein sehr maßvolles und richtiges Vorgehen, das auch dann vor den Gerichten standhalten kann, wenn wir sagen, in einem ersten Schritt binden wir das sehr stark zurück, dass das nicht einfach so passieren kann, sondern dass es Genehmigungen braucht und dass es auch an bestimmte Formen von Straftaten gebunden ist.
CDU und CSU geht es allerdings auch noch um ganz anderes, das das Paket bisher gar nicht vorsieht. Nicht nur bei der Gesichtserkennung, so gegenüber der ARD Alexander Tron.
Wir müssen die ganzen Hürden herausnehmen und darüber hinaus endlich die Vorratsdatenspeicherung, wie es sie der EuGH erlaubt, einführen.
Der Europäische Gerichtshof erlaubt in geringem Umfang eine Speicherung der IP-Adressen. Die FDP ist dagegen, der Koalitionsvertrag sieht es deshalb auch nicht vor. Justizminister Buschmann will stattdessen Daten erst bei Verdacht einfrieren lassen. Er persönlich sei für die Vorratsdatenspeicherung, sagte Lars Castellucci. Aber
allerdings ist es einer dieser Bereiche in der Innenpolitik, wo die Positionen so klar markiert sind, dass es sehr, sehr schwer ist, aufeinander zuzugehen. Ich hoffe immer noch, dass das auch auf Seiten der Innenministerin und des Justizministers möglich ist, hier Kompromisse auszuloten.
Die Union erhebt auch in Fragen der Migrationspolitik weitergehende Forderungen. Dem entsprechenden Teil des Sicherheitspaketes hatte der Bundesrat aber zugestimmt. Zum gescheiterten Teil ließ Kanzler Olaf Scholz heute über die stellvertretende Regierung Regierungssprecherin Christiane Hoffmann wissen.
Ich kann sagen, dass der Bundeskanzler sehr empört darüber ist, dass dieser Teil der Terrorismusbekämpfung vorläufig erstmal nicht umgesetzt werden kann.
Es sei nun Aufgabe des Vermittlungsausschusses, eine Lösung zu finden, betonte Thorsten Frey.
Gudula Geuter über die jetzt anstehenden Verhandlungen über das Sicherheitspaket. Wir gehen ins Ausland. Das war denkbar knapp. Die Rede ist vom Ausgang des Referendums in der Republik Moldau am Schwarzen Meer, bei dem rund 2,6 Millionen Wahlberechtigte abstimmen durften, wohin sich ihr Land bewegen soll, in Richtung EU oder in Richtung Russland. Die knappe Mehrheit von 50,4% entschied sich für die EU. Allerdings zeigt die Minderheit, die in Richtung Moskau weist, auch, wie sehr Russland die Spaltung im Land schürt. Björn Blaschke berichtet.
Maja Sandu kündigte bereits eine Stichwahl an, nachdem sie die Präsidentschaftswahl von Moldau zwar eindeutig, aber nicht mit einer Mehrheit der Stimmen gewonnen hatte. Und nach dem Referendum, das parallel zur Präsidentschaftswahl stattfand, kann der EU-Beitritt in die Verfassung eingehen, als Staatsziel. Aber das Ergebnis ist knapp, zeigt, wie sehr die Gesellschaft in Moldau gespalten ist. So sieht es ein Passant in der Hauptstadt Chișinău.
Trist.
Es macht mich traurig, weil ich absolut nicht verstehen kann, warum das so passiert ist. Denn alle Aspekte des Lebens und alle Perspektiven zeigen, dass wir in der EU sein sollten. Ich weiß nicht, warum ein großer Teil der Bevölkerung das nicht verstanden hat. Das ist bedauerlich. Dieser Mann hingegen sieht das Ergebnis trotz des knappen Ausgangs positiv. Wir hoffen, dass sich die Dinge nun sowohl wirtschaftlich als auch sozial verbessern werden in Moldau. Wir warten darauf, dass die jungen Menschen, die ins Ausland gegangen sind, zurückkehren. Und wir hoffen auf eine bessere Entwicklung auf dem Land, in den Dörfern. Julian Groza ist Direktor des Instituts für europäische Politik und Reformen. Die NGO setzt sich unter anderem mit der Integration Moldaus in die EU auseinander. Groza, der mit einer Nachrichtenagentur in Chișinău sprach, wertet schon die große Teilnahme am Referendum als Erfolg. Die Antwort der Bürger auf das Referendum war sehr klar. Sie haben selbst entschieden. Sie sind in beispielloser Zahl zu diesem Referendum gegangen. Das Ergebnis muss im größeren Rahmen gesehen werden, weil sich Moldau in einer Konfrontation mit der Russischen Föderation befindet. Maja Sandu klagte kurz nach dem Ende des Referendums darüber, dass kriminelle Banden und ausländische Kräfte versucht hätten, 300.000 Stimmen zu kaufen. Der Vorwurf wendet sich Richtung Moskau und Staatsbürger Moldaus, die in Russland wohnen. Offene Kritik an dem Resultat des Referendums kommt vor allem aus Moskau und Kreisen in Moldau, die gute Beziehungen zu Russland unterhalten. Zum Beispiel Bogdan Tjodea, Parlamentarier in Chișinău. Er äußerte sich im russischen Staatsfernsehen, meinte, das Ergebnis zeige auch, dass Präsidentin Maja Sandu von einem großen Teil der Bevölkerung abgelehnt werde. All das ist natürlich wegen der Politik Maja Sandus, zum Beispiel der Abbruch der Beziehungen zur Gemeinschaft unabhängiger Staaten, die nach dem Ende der Sowjetunion entstand. Das sind absolut feindliche Beziehungen zur Russischen Föderation. Außerdem hat sich Moldau 80% der Sanktionen gegen die Russische Föderation angeschlossen. Sollte Maja Sandu aus der Stichwahl im November erneut als Präsidentin Moldaus hervorgehen, wird sie hart daran arbeiten müssen, die Gesellschaft zu einen. Integration in die EU ist Sandus Ziel, das nun auch Staatsziel wird. Einhergehen damit muss eine Integration im Inneren.
Hauchdünne Mehrheit in Moldau für einen EU-Beitritt, Björn Blaschke berichtete. Die Spaltung des Landes in Befürworter und Gegner eines EU-Beitritts erklärt denn auch, warum in der EU die Erleichterung über dieses knappe Jahr eher verhalten ausfiel. Aus Brüssel, Klaus Remme.
Es war knapp, knapper als viele in Brüssel erwartet hatten. Und ja, so sagt der grüne Europaabgeordnete und Außenpolitiker Sergej Lagodinsky, natürlich hätten wir uns für das EU-Referendum eine deutlichere proeuropäische Mehrheit gewünscht.
Aber wir leben nicht in einem Wunschkonzert, also müssen wir damit arbeiten, was wir haben. Und was wir haben ist, dass es eine kleine, aber doch vorhandene Mehrheit gibt für die Verankerung der europäischen Perspektive in der Verfassung. Das ist eine gute Grundlage für den Prozess, den wir sowieso haben.
Und dieser Prozess geht weiter, so viel machte Kommissionssprecher Erik Mamer in Brüssel schon heute Mittag klar. Man werde die Beitrittsambitionen Moldaus Moldaus nach wie vor unterstützen.
We continue to fully support Moldova's accession ambitions and efforts.
David McAllister, CDU, der Vorsitzende im Auswärtigen Ausschuss des Europäischen Parlaments, verweist auf andere positive Aspekte. Maja Sandu habe ein deutlich besseres Ergebnis erzielt als im ersten Wahlgang 2020. Sandu verkörpere eine so wörtlich einzigartige Chance für das Land. Die Begleitumstände der Wahlen in Moldau wurden heute in Brüssel vielfach beklagt. Der Versuch, hunderttausende pro-russische Wählerstimmen zu kaufen, die massive russische Desinformationskampagne, hybride Bedrohungen, das alles sei beispiellos gewesen und habe bis zum Wahltag an Intensität zugenommen, so Michael Gahler, der als Unionspolitiker im EU-Parlament die Beobachtermission des Parlaments in Moldau leitete.
This malign interference is unprecedented in scale and intensified as election day approached.
Insgesamt lautete sein Urteil deshalb heute:
Given the circumstances, the result is a remarkable achievement.
Gemessen an den Umständen ist das Ergebnis ein bemerkenswerter Erfolg. Auch Sergej Lagodinsky von den Grünen sieht die russische Desinformationskampagne und den Kauf von Wählerstimmen als ursächlich für den knappen Ausgang des Referendums. Doch er spricht auch von Hausaufgaben für Brüssel.
Dennoch haben wir es nicht geschafft, Menschen in Moldova klarzumachen, es lohnt sich eben nicht, die paar hundert Euro anzunehmen, sondern für die Zukunft der Kinder und der neuen Generationen für Europa zu stimmen. Das ist etwas, woran wir noch arbeiten müssen.
Und das gilt nicht nur für den Fall Moldau. In 5 Tagen wird in Georgien gewählt. Auch dort geht es um eine Richtungswahl pro oder contra EU. Mit dem aus Brüsseler Sicht gewichtigen Unterschied, dass sich in Georgien Regierungspolitiker selbst an der Desinformation der Wähler beteiligen.
Klaus Remme berichtete. Themenwechsel. Mehr als 45.000 Tier- und Pflanzenarten stehen derzeit auf der roten Liste der Weltnaturschutzorganisation, sind also vom Aussterben bedroht. Das zeigt, das Artensterben ist mindestens genauso bedrohlich wie der menschengemachte Klimawandel. Dieses Artensterben zu bremsen, darum geht es seit heute auf der 16. Konferenz für biologische Vielfalt in Cali in Kolumbien. Über den Auftakt Anne Herberg.
In Calis Innenstadt patrouillieren Militär und Polizei. 11.000 Einsatzkräfte, Panzerfahrzeuge, Drohnen. Auch das Gipfelgelände hat Kolumbien massiv abgesichert. Liegt die Gastgeberstadt doch inmitten einer der konfliktreichsten Regionen des Landes. Die UN-Artenschutzkonferenz COP16 selbst sei jedoch sicher, erklärte Präsident Gustavo Petro vor der Eröffnung.
Nerviosos estamos todos.
Wir sind alle nervös, damit nichts Schlimmes passiert, denn es ist die größte Veranstaltung, die Kolumbien jemals auf der Welt veranstaltet hat. Und es gibt diejenigen, die sie zu einem Schaufenster der Gewalt machen wollten. Wir aber werden sie zum Schaufenster der Schönheit Kolumbiens machen. Frieden mit der Natur ist das Motto des Gipfels, bei dem 12.000 Teilnehmer erwartet werden. Es soll ein Arbeitsgipfel werden. 196 Länder diskutieren bis zum 1. November darüber, wie genau die Ziele des vergangenen Treffens 2022 in Montreal erreicht werden können. Etwa dieses: Bis 2030 sollen 30% von Land- und Meeresflächen geschützt werden. Geschädigte Ökosysteme wiederhergestellt werden. Alle Länder sollen dazu Strategien vorlegen, denn die Zeit drängt. Laut Umweltverbänden schrumpften tausende Wildtierpopulationen in den vergangenen 50 Jahren massiv. Und doch scheint das nach wie vor keine Priorität zu haben. Denn 80% der Länder kommen ohne die geforderte Strategie nach Cali. Auch Deutschland schaffte es nicht, seinen Aktionsplan zum Schutz der Natur vor Cali mit den Ressorts abzustimmen. Umweltschützer fordern dringend mehr Anstrengung.
Ohne natürliche Lebensgrundlagen sind wir nichts. Ist auch die Gesellschaft, die Kultur, die Ökonomie, ne, die Wirtschaft, wir alle hängen davon ab, dass es der Natur gut geht,
sagt Johannes Stoppel von Greenpeace. Auch Geld wird in Cali wohl zum Knackpunkt. Es fehlen Milliardenzusagen der Industrieländer. UN-Generalsekretär Antonio Guterres forderte dringend mehr Investitionen. Ein Zusammenbruch der Leistungen der Natur, wie Bestäubung und sauberes Wasser, würde die Weltwirtschaft jährlich Billionen von Dollar kosten, wobei die Ärmsten am härtesten getroffen würden. Das Artensterben, warnte er, verschärfe Hunger und Konflikte. Wer von der Natur profitiert, muss zu ihrem Schutz und ihrer Wiederherstellung beitragen. Artenreiche Entwicklungsländer fordern einen Ausgleich dafür, dass sie Naturschätze bewahren, etwa Erdöl nicht fordern. Und auch Indigene und lokale Gemeinschaften, deren zentrale Rolle für den Schutz der biologischen Vielfalt von Kolumbien noch einmal betont und gestärkt wurde, wollen, dass mehr Geld bei ihnen ankommt, erklärt Patricia Suarez von der Nationalen Organisation der indigenen Völker des kolumbianischen Amazonasgebietes, kurz OPIAC. Als indigene Völker hoffen wir, dass die Maßnahmen endlich konkret werden. Viele Gespräche, viele Gipfel sind bereits vergangen. Aber unsere Territorien, unser Leben, das Leben insgesamt, sind zunehmend gefährdet.
Was nützt es, wenn ich Geld, aber keinen Ort zum Leben habe? So ein Satz bringt die Hoffnung der Menschen in den Weltregionen auf den Punkt, die bisher die Tatsache ausbaden müssen, dass andere, reichere Industriestaaten, wenn man ehrlich ist, über ihre Verhältnisse leben, eben auf Kosten anderer Länder, wo dann die Natur den Bach runtergeht. Kann das überhaupt verhindert werden? Und wenn ja, wie? Darüber habe ich vor der Sendung mit Nicola Ude gesprochen. Sie ist Expertin für globale Biodiversitätspolitik beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND. Guten Abend, Frau Ude.
Guten Abend.
Frau Ude, reden wir zunächst über den Beginn der Konferenz für biologische Vielfalt in Cali und da über die Ausgangslage. Dass Klimaschutz immer drängender wird, das merkt ja jeder hierzulande, auch an der zunehmenden Zahl von Extremwetterereignissen. Das Artensterben, also dass die biologische Vielfalt immer kleiner wird, das verläuft meistens unspektakulärer, man könnte auch sagen stiller. Ist das Teil des Problems?
Ich glaube schon, dass man das so sagen könnte, dass das Teil des Problems ist. Also sehr viel der Lebensräume, die am Verschwinden sind, wo man das auch sehr, sehr stark sieht, zum Beispiel die tropischen Regenwälder, die haben wir ja nicht direkt vor uns. Und deshalb ist das nicht allen Leuten so unmittelbar bewusst, wie eben jetzt bei der Klimakrise, wo wir hier eben Überschwemmungen hautnah erleben. Allerdings haben wir ja zum Beispiel jetzt auch zunehmend Waldbrände in Deutschland. Und da sehen wir das direkt vor uns, was eben auch die Folgen der Klimakrise für die Lebensräume bedeuten können.
Dann reden wir mal über die Bedrohung der biologischen Vielfalt auf unserem Planeten. Wie groß ist denn da die Herausforderung beim Artenschutz?
Die Herausforderung ist immens und es geht tatsächlich auch nicht nur um den Schutz der Arten, also verschiedene Tier- und Pflanzenarten und was es alles so gibt auf diesem Planeten, sondern es geht vor allen Dingen auch um die Lebensräume. Es nützt ja nichts, zum Beispiel den Orang-Utan zu schützen, wenn der Wald nicht mehr steht, in dem dieser Orang-Utan normalerweise leben würde, weil er abgeholzt wurde für Palmölplantagen.
Das heißt, im Grunde, wenn ich etwas für den Artenschutz und für die biologische Vielfalt tun will auf dieser Welt oder wenn Staaten etwas dafür tun wollen, dann müssen sie mehr oder minder indirekt herangehen an das Problem und die Lebensräume schützen. Ist das die Herausforderung, die eigentlich um dies geht?
Ja, die Herausforderung, also die größte Herausforderung bei der ganzen Geschichte ist, die sogenannten Treiber anzugehen. Die Treiber sind praktisch das, was die Naturzerstörung antreibt. Da steckt ja auch schon dieses Wort drin. Das ist zum einen tatsächlich die Klimakrise, aber es ist vor allen Dingen eben unser immenser Konsum. Und das betrifft vor allen Dingen eben Länder wie Deutschland, andere Länder, wo sehr viel konsumiert wird. Wir leben über unsere Verhältnisse. Wenn alle so leben würden wie wir in Deutschland im Durchschnitt, dann bräuchten wir 3 Planeten. Und das ist eben nicht einfach, diese Treiber zu adressieren, weil man dann relativ schnell großen Lobbygruppen auf die Füße tritt. Also zum Beispiel Stichwort Agrarpolitik, Stichwort Verkehrspolitik.
Man tritt aber ja, nicht nur Lobbygruppen auf die Füße, Frau Ude, sondern sicherlich auch sich selbst als Bürger, als Verbraucher. Denn wenn Sie sagen, wir leben eigentlich über unsere Verhältnisse, dann müsste man ja eigentlich den Lebensstil anpassen. Und das hieße ja womöglich, diesen zu reduzieren.
Ja, Lebensstil reduzieren müssen, darum geht es genau nicht. Es geht sehr wohl um ein gutes Leben, aber es hängt eben an der Politik, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass für mich als einfache Bürgerin ein gutes Leben möglich ist, ohne dass ich mich verrenke und nur noch im Wollpulli zitternd in meiner Wohnung sitze. Und auch auf die beliebte Schokocreme muss ich nicht verzichten, um den Regenwald zu schützen, weil es ist möglich, Schokocreme auch ohne Palmöl herzustellen. Und es ist auch möglich, sich zum Beispiel natur- und klimafreundlich fortzubewegen, wenn die Politik die Weichen entsprechend stellt.
Kommen wir noch mal kurz auf den Artenschutz und die biologische Vielfalt wieder zurück, Frau Ude. Sie haben ja vorhin gesagt, wenn man die Arten wirklich schützen will, dann muss man die Lebensräume für diese Tiere und Pflanzen schützen. Nun gibt es ja dieses hehre Ziel, das vor 2 Jahren auf der letzten Konferenz in Kanada formuliert wurde. 30% der Land- und Meeresflächen sollen unter Schutz gestellt werden. Wo stehen wir da und brächte das was, wenn man diese 30% erreichen würde?
Das würde eine ganze Menge bringen. Allerdings stehen wir da, ehrlich gesagt, in vielen Ländern dieser Erde noch ganz am Anfang. Also das ist sehr heterogen zwischen den verschiedenen Vertragsstaaten, aber insgesamt stehen wir da noch am Anfang. Umso wichtiger ist es, dass auf der jetzigen Konferenz in Cali entsprechende Überwachungs- und Umsetzung- und Kontrollmechanismen verabschiedet werden. Und das fordern wir von der Bundesregierung, sich dafür stark zu machen, dass gute Regelungen verabschiedet werden, damit eben dieses tolle Naturabkommen, was vor 2 Jahren vereinbart wurde, auch tatsächlich in die Umsetzung kommt.
Aber wenn jetzt 196 Vertragsstaaten da in Cali zusammenkommen und 196 womöglich divergierende Interessen unter einen Hut gebracht werden müssen, dann geht das ja nur bei gutem oder bei sehr viel politischem Willen. Ist der eigentlich vorhanden? Denn ich habe gelesen, viele Länder reisen mit ihren Delegationen ohne irgendwelche Konzepte an. Auch die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke wird da nichts im Gepäck haben, wenn sie in Cali ankommt in einigen Tagen.
Das ist natürlich kein einfacher Prozess und die Interessenlagen sind auch durchaus unterschiedlich. Also ganz pauschal gesprochen kann man sagen, dass die reichen Industrienationen, die ja auch schon sehr viel Natur zerstört haben bei sich und weiter auch Natur zerstören in der Welt, häufig nicht ausreichend Motivation mitbringen, daran tatsächlich etwas zu ändern. Was sie dann eher mitbringen, aber auch da hapert es noch, ist Geld, um weltweit Natur zu schützen. Das ist erstmal grundsätzlich eine gute Sache. Allerdings kommt es dann auch wieder darauf an, wie dieses Geld genau eingesetzt wird, damit es nicht dann zulasten der lokalen Bevölkerung vor Ort geht, wo die Natur vielleicht geschützt werden soll. Dieses Geld ist auch immer noch nicht genug. Also da gibt es schon Fortschritte, aber das ist ein Punkt, was auf der Konferenz auch erreicht werden muss. Und das ist eben auch so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt, wo viele Länder des globalen Südens sagen, wir leiden selber am stärksten unter den Auswirkungen. Und jetzt satteln die Länder des globalen Nordens noch einen drauf und sagen, hier ist der Plan, ihr müsst dies, ihr müsst das, ihr müsst jenes. Und dann sagen natürlich die Länder des globalen Südens zu Recht, Entschuldigung, das Ganze ist aufwendig, das kostet Geld, wir haben nicht viel Geld. Unter anderem deshalb, weil die Welt so ungerecht ist, wie sie ungerecht ist. Und sie fordern eben aus guten Gründen die Unterstützung der Länder des globalen Nordens bei dem Schutz der heimischen biologischen Vielfalt. Mhm.
Gehen wir noch einmal kurz nach Deutschland, Frau Ude. Was muss denn, wenn man sagen würde, man muss auch vielleicht vor der eigenen Haustür kehren, was muss denn in Sachen Artenschutz, biologische Vielfalt hierzulande in Deutschland passieren?
Das hat tatsächlich 3 Aspekte. Der wichtigste Aspekt, wenn wir jetzt über die globale Ebene sprechen, ist, dass Deutschland selbst seine naturschädigenden Subventionen stoppt und Handelspraktiken, Finanzpraktiken eine Regel vorschiebt, die Natur in der Welt weltweit zerstören. Das ist das allererste, weil in dem Tempo, wie Natur zerstört wird, können wir sie gar nicht wieder aufbauen, wieder herstellen. Dann ist natürlich wichtig, dass Deutschland auch die Verantwortung übernimmt für die Natur, die bei uns vorkommt und die auch nur bei uns geschützt werden kann. Also ein Stichwort wäre da die Rotbuchenwälder, ganz typische Art für Deutschland, dass wir hier eben auch vorankommen. Und da ist es wichtig, dass Deutschland seinen nationalen Aktionsplan bzw. die nationale Biodiversitätsstrategie verabschiedet. Und zwar als Regierungsstrategie, nicht als Strategie, mit der sich dann nur das Umweltministerium beschäftigt, sondern als Regierungsstrategie, die eben auch in die anderen Ressorts, Wirtschaft, Finanzen, Verkehr und so weiter hineinreicht und tatsächlich einen Wandel hervorbringen kann, der die Natur in Deutschland und in der Welt tatsächlich schützt.
Sagt Nicola Ude, Expertin für Biodiversitätspolitik beim BUND in Deutschland. Vielen Dank, Frau Ude, für das Gespräch.
Bitte schön.
Und das Interview haben wir aus Termingründen aufgezeichnet. 23.33 Uhr ist es Zeit für aktuelle Kurzberichte. Die NATO will mehr Flagge auf der Ostsee zeigen. Bundesverteidigungsministerin Minister Pistorius weihte dazu heute das neue taktische Hauptquartier des Bündnisses in Rostock ein. Oliver Neuroth.
Bis zu 180 Soldatinnen und Soldaten arbeiten im neuen taktischen Hauptquartier in Rostock. Sie kommen aus 13 Nationen. Ihre Aufgabe? Sie beobachten die Ostsee über und unter Wasser, erstellen Lagebilder. Es geht vor allem um die kritische Infrastruktur, Überseeleitungen, Gaspipelines, Windparks. Außerdem ist die Ostsee eine der am stärksten befahrenen Seewege Europas. Seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wächst die Sorge der NATO vor Sabotageakten. Verteidigungsminister Pistorius sagte:
Die Situation zwingt uns dazu, uns besser aufzustellen, um mögliche, vielleicht bleibt es ja aus, aber mögliche Aggressoren, die sich gegen uns oder einen NATO-Partner richten, dass sie am besten ausbleiben, weil wir zeigen, wir können und wir werden uns verteidigen und schützen.
Die Sicherheit des Ostseeraums ist nach Pistorius' Worten für Europa entscheidend. Das Kommando koordiniert die Einsätze der NATO-Anrainerstaaten auf der Ostsee und leitet Übungen. Deutschland übernimmt das Commander Task Force Baltic zunächst für etwa 4 Jahre, kündigte der Minister an. Danach rotieren die Zuständigkeiten abwechselnd mit Polen und mit Schweden.
Der politische Intimfeind des türkischen Präsidenten Erdogan, Fethullah Gülen, ist im Exil in den USA verstorben. Uwe Lüb.
Der Außenminister der Türkei, Fidan, sagte, das hätten Geheimdienstquellen bestätigt. Ein Neffe von Gülen schrieb zudem auf X, sein Onkel sei am Abend in den USA gestorben. Fidan erklärte, der Kampf gegen die Gülen-Bewegung gehe trotz des Todes seines Gründers weiter. Ähnlich äußerte sich Justizminister Tunç. Der Kampf gegen die Bewegung werde mit der gleichen Entschlossenheit wie bisher weitergeführt. Gülens Bewegung gilt in der Türkei als Terrororganisation. Sie wird für den Putschversuch von 2016 verantwortlich gemacht. In dessen Folge wurden Zehntausende angebliche Gülen-Anhänger festgenommen bzw. aus dem öffentlichen Dienst der Türkei entlassen. Gülen hatte jede Verbindung mit dem Putschversuch bestritten. In den vergangenen 25 Jahren lebte Gülen in den USA. Er hatte die Türkei 1999 angeblich wegen einer medizinischen Behandlung verlassen, kehrte jedoch nicht zurück. Gegen ihn anhängige Prozesse wurden wenige Jahre danach eingestellt. Später ging die türkische Justiz erneut gegen ihn vor. Gülen hat sein Geflecht aus Unternehmen und Bildungseinrichtungen von den USA aus immer weiter ausgebaut. Die Organisation soll in mehr als 100 Ländern aktiv sein.
Das Auswärtige Amt hat Kritik aus der FDP an der finanziellen Unterstützung von privaten Seenotrettern im Mittelmeer zurückgewiesen. Uwe Berndt.
Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes bestätigte, dass dafür insgesamt knapp 6 Millionen Euro zur Verfügung stehen, verteilt auf 3 Jahre. Unterstützt werden Nichtregierungsorganisationen wie SOS Humanity, Sant'Egidio und der Verein CI. Mit dem Geld soll die akute Rettung von ertrinkenden Menschen im Mittelmeer unterstützt werden. Einige Politiker aus CDU und FDP kritisierten dies am Wochenende. Sie befürchten, dass die private Seenotrettung dazu führt, dass die Zahl der Geflüchteten weiter steigt. Laut Seevölkerrecht muss jeder Mensch in Seenot gerettet werden. Die stellvertretende Regierungssprecherin Hoffmann betonte, dass nicht die Regierung die Unterstützung von privater Seenotrettung entschieden hat, sondern der Deutsche Bundestag. Der hatte dies vor 2 Jahren nach einer kontroversen Debatte parteiübergreifend beschlossen.
Seit Wochen kennt der DAX nur eine Richtung. Es geht nach oben. Doch für eine Fortsetzung dieses Börsenaufschwungs braucht es neues Futter. Die Unternehmen müssen gute Quartalszahlen liefern. Aus Frankfurt Melanie Böff.
Die Berichtssaison steht ins Haus und dementsprechend abwartend verhalten sich erstmal die Anleger. Zum Wochenstart gab es für den rekordverwöhnten DAX eine Korrektur. Am Ende des Handelstages stand beim Leitindex ein Minus von 1% bei 19.461 Punkten. Die Ergebnisse des deutschen Softwarekonzerns SAP werden die Bilanzsaison einläuten. Im Verlauf der Woche werden dann noch gut ein halbes Dutzend weiterer DAX-Unternehmen ihre Zahlen vorlegen. Nachdem die Aktien des Labordienstleisters Sartorius beflügelt vom Quartalsbericht in der vergangenen Woche noch einen Kurssprung hingelegt hatten, gehörten die Papiere dieses Unternehmens am heutigen Handelstag zu den größten Verlierern im DAX. Die Aktien sackten um 4,8% ab. Und auch die Münchner Rück büßte gut 2% ein. Zuvor hatte die US-Investmentbank Jefferies ihre Bewertung für diese Aktien gesenkt. Noch in der vergangenen Woche hatten die Papiere des Rückversicherers ein Rekordhoch erreicht. Ein negativer Analystenkommentar drückte auch die Aktien des Chip-Herstellers Infineon. Die Papiere gaben 2,7% nach. Hintergrund für den Kommentar sei die Aussicht auf Herausforderungen für Infineons Geschäft mit Halbleitern für die Autoindustrie, die schwächelt und an vielen Stellen zu kämpfen hat.
Die Börse im Wartestand, Melanie Böff berichtete. Im Wartestand, und zwar im digitalen Wartestand, sehen viele auch Deutschland. Und es gibt sie ja auch, die unrühmlichen Beispiele. Man denke an die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte oder andere vorsintflutliche Verwaltungsverfahren. Aber, so sieht es zumindest die Regierung, in puncto Digitalisierung ist Deutschland besser als sein Ruf. Johannes Kuhn über ein hehres Ziel, das heute auf dem Digitalgipfel in Frankfurt verkündet wurde.
Ein Jahr vor der Bundestagswahl hat die Ampelregierung eine Botschaft. Innovation und Digitalisierung in Deutschland sind besser als ihr Ruf.
Erst kürzlich hat der BDI den Innovationsindex für 2024 veröffentlicht. Und Deutschland liegt da ganz anders, als man sonst so zeitungslesend und sich umhörend das mitbekommt. Bei allem Verbesserungspotenzial auf Platz 2 aller großen Industrieländer.
Bundeskanzler Olaf Scholz verweist dabei, wie sein Digitalminister Volker Wissing, auch darauf, dass vor allem der 5G-Mobilfunkausbau und mit Abstrichen auch der Glasfaserausbau an Fahrt aufgenommen haben. Wissing bringt das sogar dazu, einen kühnen Vorschlag zu formulieren.
Ich bin mir sicher, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, eine Digital-Only-Strategy zu fahren, von der Digital-Strategie zur Digital-Only-Strategie. Wir müssen beginnen, analoge Parallelstrukturen konsequent abzubauen.
Dass gelobte Projekte wie E-Rezept und digitale Patientenakte lange Anlaufphasen hatten und die Verwaltungsdigitalisierung weiterhin stockt, all das findet bei der jährlichen Leistungsschau der Bundesregierung nur am Rande Erwähnung. Stattdessen will die Bundesregierung wahrnehmbar Optimismus verbreiten. So formuliert Robert Habeck ein ehrgeiziges Ziel.
Man muss sagen, dass in dem Bereich der sprachlichen AI-Programme die Amerikaner die Nase vorn haben, aber die großen Datenschätze, die die deutschen Unternehmen haben, und zwar nicht nur die großen DAX-Konzerne, sondern der klassische deutsche Mittelstand, die sind ein fantastisches Fundament, um dieses Rennen nicht nur nicht zu verlieren, sondern auch zu gewinnen.
So weit ist es zwar noch nicht, doch Ralf Wintergerst, Chef des IT-Branchenverbands Bitkom, macht inzwischen zumindest einen kleinen digitalen Mittelstand aus.
Wir haben viele Unternehmen, die vordenken, wir haben langsam erkennt einen kleinen digitalen Mittelstand, der sich so schrittweise entwickelt, der noch ein bisschen mehr Kapital braucht, dass er wachsen kann. Ja, und natürlich wäre es für Deutschland gut, diese 1000 Unternehmen mit 100 Millionen Digitalumsatz zu haben, damit wir einen neuen Mittelstand haben, einen transformierten Mittelstand. Aber wir sind halt eine digitale Kolonie, wir sind abhängig.
Die technologische Abhängigkeit von den USA und teilweise China, auch sie schwebt über dem Digitalgipfel. Denn die großen Investitionssummen, die für KI-Entwicklung oft nötig sind, sind in Europa kaum aufzubringen. Das kritisiert auch der Bundeskanzler.
Dass so viele an deutschen Universitäten Ausgebildete bei der Entwicklung auch der Large-Language-Modelle in den USA dabei sind, ist ja eine Aussage. Erstens über das Potenzial, das hier vorhanden ist. Aber es ist gleichzeitig eine Aussage über die Frage, wie sehr die Wachstums- und Finanzierung von Unternehmen über Eigenkapitalmärkte in Europa hinterherhinkt.
Scholz betonte einmal mehr, auf EU-Ebene die Schaffung eines gemeinsamen Kapitalmarkts voranbringen zu wollen. Und er forderte, Wissen über künstliche Intelligenz stärker zu verbreiten.
Wir müssen künstliche Intelligenz zu etwas machen, über das es ein funktionierendes Alltagsverständnis gibt. Das halte ich für das Ausschöpfen der Wachstumspotenziale unverzichtbar.
Oft wüssten Firmen nicht, dass KI spezielle Probleme lösen und ihre Geschäftsmodelle modernisieren könnte. Das deckt sich mit den Aussagen von Fachleuten und Praktikern auf diesem Digitalgipfel. Denn Teile des klassischen Mittelstands tun sich demnach mit der Technologie weiterhin schwer.
Johannes Kuhn berichtete, wie viel Beinfreiheit haben die Landespolitiker des BSW, der Partei von Sarah Wagenknecht, wenn sie in Thüringen, Sachsen und Brandenburg über eine Koalition verhandeln? Das ist die Frage, um die es geht, nachdem immer offenkundiger wird, wie sehr Sarah Wagenknecht ihre Landespolitiker an der kurzen Leine führt. Wagenknecht verfolgt mit ihren Forderungen nach Bekenntnissen für Frieden und Verhandlungen in der Ukraine oder gegen neue US-Raketen eindeutig eine bundespolitische Agenda. Landespolitik ist zweitrangig. Und so bleiben Spannungen nicht aus, berichtet Ann-Kathrin Büsker.
Wurde der BSW-Landesvorstand in Thüringen von Sarah Wagenknecht zurückgepfiffen? Noch am Freitagmittag, als CDU, SPD und BSW ihr gemeinsames Sondierungspapier präsentierten, sah es aus, als könne die Regierungsbildung in Thüringen Gestalt annehmen. Am Abend dann jedoch das Veto des BSW-Landesvorstandes. Erst müsse eine Präambel für den Koalitionsvertrag vereinbart werden, in der es um Diplomatie und Frieden gehen soll. Erst dann könnten Verhandlungen aufgenommen werden.
Ja, das ist eine Abwägung. Es ist auch nicht nur, dass ich das gesagt habe. Der Landesvorstand in Thüringen hat das entschieden,
erklärte Bundesparteichefin Sarah Wagenknecht gestern im Bericht aus Berlin und machte damit deutlich, ja, sie hat interveniert. Wagenknecht will, dass zwei Punkte auf Landesebene durch BSW-Regierungsbeteiligungen klargestellt werden. Im Ukraine-Krieg brauche es eine diplomatische Lösung und in Deutschland dürften keine Mittelstreckenraketen der USA stationiert werden. Dafür sollen sich Landesregierungen mit BSW-Beteiligung stark machen.
Dass die ihre Stimme erheben und das zum Ausdruck bringen, was ja gerade auch in diesen Bundesländern die große Mehrheit der Menschen möchte, nämlich dass Deutschland nicht in einen Krieg eintritt.
Wagenknecht erhob schwere Vorwürfe gegen CDU-Parteichef Friedrich Merz. Dieser hatte vergangene Woche im Bundestag gefordert, die Reichweitenbegrenzung für westliche Waffen aufzuheben, sodass die Ukraine russisches Territorium angreifen könnte. Und zwar dann, wenn Putin die russischen Angriffe gegen zivile ukrainische Infrastruktur nicht einstellt.
Das ist hochgefährlich. Wenn wir mit seiner Partei koalieren, dann muss natürlich deutlich werden, auch für unsere Wählerinnen und Wähler, dass sich die Landesregierung von einem solchen Kurs deutlich absetzen.
Außenpolitik wird in Deutschland jedoch nicht von den Bundesländern gemacht. Darauf wies am Morgen auch Mario Vogt, Verhandlungsführer der CDU in Thüringen, hin.
Wir haben eine bundesstaatliche Ordnung und in Thüringen wird darüber nicht befunden, was da jetzt gefordert wird.
So Vogt im Deutschlandfunk. Die Stationierung von Mittelstreckenraketen etwa betrifft auch gar nicht Thüringen. Die US-Waffen sollen in Hessen stationiert werden. So macht Wagenknecht von Berlin aus Aspekte zur Bedingung, die nicht zur Arbeit von Landesregierungen gehören.
Ich glaube, Sarah Wagenknecht muss sich schon entscheiden, ob sie einfach nur fordern will oder auch dort, wo sie mit ihren Vertretern gewählt ist, Verantwortung übernehmen.
So CDU-Mann Mario Vogt im Deutschlandfunk. Die Landesvertreterinnen und Vertreter des BSW beschrieb Vogt als pragmatisch. Thüringens Landeschefin Katja Wolf hatte am Wochenende auf ein BSW-internes Spannungsverhältnis hingewiesen, in dem sie herausstellte, dass Wagenknecht auf die Bundestagswahl fokussiert sei und Sorge habe, der pragmatische Thüringer Stil könne ihr Wahlkampfkonzept einer klaren Abgrenzung zu anderen Parteien kaputt machen. Diese Sorge sei aber unbegründet, so Wolf. Unklar bleibt bei den Forderungen des BSW nach mehr Diplomatie, wie diese gelingen soll, wenn Russland nicht darauf einsteigt, was es bislang erkennbar nicht tut. Die Einmischung Wagenknechts in die Koalitionsverhandlungen in den Ländern führt jedenfalls auch bundespolitisch zu Reaktionen. SPD-Generalsekretär Matthias Miusch warnte, die SPD werde sich nicht erpressen lassen.
Ann-Kathrin Büsker berichtete. Von umstrittenen Stimmenkäufen in Moldau war in dieser Sendung schon die Rede. Doch Stimmenkauf gibt es auch anderswo. $1 Million pro Tag verlost Elon Musk, der milliardenschwere Gründer und Besitzer von Tesla, SpaceX und X, gerade jeden Tag unter den Amerikanern, die sich im Wahlkampf für Trump entscheiden. Das Ganze ist höchst umstritten, berichtet Ralf Borchert.
Zweimal hat Elon Musk es bereits getan. Einen Scheck über $1 Million an eine zufällig ausgeloste, registrierte Wählerin oder einen Wähler übergeben.
The next thing we'd like to do is to announce today's winner of the $1 Million prize.
Beide Male war der besonders umkämpfte Bundesstaat Pennsylvania Ort des Geschehens. Einmal die Stadt Harrisburg, das andere Mal Pittsburgh. In Pennsylvania geht es um besonders viele Wahlleute, die am Ende den Präsidenten wählen. Es ist allgemein bekannt, dass Elon Musk Donald Trump unterstützt. Der posaunt es bei jeder Gelegenheit hinaus.
Elon Musk gave us his total endorsement. How good is that, right?
Musk will seine $1 Million Aktion bis zum Wahltag am 5. November fortsetzen. Jeden Tag $1 Million für jemanden, der eine Petition unterzeichnet, die die Verfassungsartikel für freie Meinungsäußerung und das Recht, Waffen zu tragen, unterstützt.
Every day from now until the election. We're giving out $1 Million prize, and all you have to do is sign a petition in support of the Constitution.
Der Gouverneur von Pennsylvania, der Demokrat Josh Shapiro, sagte im NBC-Fernsehen, die Ermittlungsbehörden sollten die Aktion unter die Lupe nehmen. Sie werfe ernsthafte Fragen auf.
I think it's something that law enforcement can take a look at. It does raise some serious questions.
Und Rick Hazen, Rechtsprofessor an der Universität von Kalifornien sagt, dies sei im Kern eine Lotterie für registrierte Wählerinnen und Wähler.
This is essentially a lottery.
Damit sei es ein Anreiz oder eine Belohnung, wählen zu gehen. In beiden Fällen sei das gesetzeswidrig, so Hazen im Radiosender NPR.
And either way, it violates federal law.
Das US-Wahlrecht verbietet es, Bürgerinnen und Bürgern Geld dafür zu zahlen, dass sie sich für die Wahl registrieren lassen oder tatsächlich abstimmen. Selbst wenn Musks Scheckaktion noch verboten werden sollte, zusätzliche Aufmerksamkeit hat der Tech-Milliardär, Autobauer und Raumfahrtunternehmer auf jeden Fall erzeugt. Musks grundsätzliche finanzielle Unterstützung Trumps ist auch vom Gesetz gedeckt. Musk hat laut US-Wahlbehörde in den vergangenen Monaten insgesamt 75 Millionen Dollar an ein sogenanntes Political Action Committee, abgekürzt PAC, gespendet, das Trump im Wahlkampf unterstützt. Zudem verbreitet Musk auf seiner Online-Plattform X Pro-Trump-Parolen und Kritik an Gegenkandidatin Kamala Harris. Die aktuellen Finanzberichte beider Wahlkampagnen weisen allerdings aus, dass Harris im September deutlich mehr Spenden eingenommen hat, 222 Millionen Dollar. Trump nahm im vergangenen Monat demnach insgesamt 63 Millionen Dollar ein. Das meiste Geld geben beide Seiten für Fernsehwerbung aus.
Ralf Borchardt berichtete. Seit Freitag, also seit 3 Tagen, steht der Vorwurf im Raum. Nordkorea, so behauptet es jedenfalls Südkorea, soll Soldaten an Russland verleihen, damit diese in der Ukraine auf Seiten Russlands kämpfen. Russland weist das zurück, aber die Sorgen, dass da was dran sein könnte, sie wachsen. Steffen Wurzel berichtet.
Die Hinweise darauf, dass nordkoreanische Soldaten gemeinsam mit Russland gegen die Ukraine kämpfen, verdichten sich. Und das sorgt in Berlin und Brüssel für Unruhe. Das Bundesverteidigungsministerium und auch das Auswärtige Amt betonen, man habe dazu zwar keine eigenen Erkenntnisse. Die Sprecherin von Außenministerin Annalena Baerbock, Katrin Deschauer, sagte aber in Berlin, ihr Ministerium beobachte schon länger, dass die russische Führung eng mit Nordkorea zusammenarbeite. Und sie betonte,
dass wir mit Nachdruck Nordkorea dazu aufrufen, jegliche Form der Unterstützung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zu unterlassen.
Eine nordkoreanische Beteiligung am russischen Krieg gegen die Ukraine wäre eine Eskalation, die man verurteile, sagte die Sprecherin des Auswärtigen Amts. Ähnlich äußerte sich die Europäische Union in Brüssel. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap hatte Ende vergangener Woche unter Berufung auf Geheimdienstquellen berichtet, dass die Führung Nordkoreas insgesamt 12.000 Soldaten nach Russland verlegen wolle, um das russische Militär im Kampf gegen die Ukraine zu unterstützen. 1.500 nordkoreanische Soldaten seien bereits per Schiff nach Russland verlegt worden, erklärte der südkoreanische Geheimdienst. Aus Protest gegen die nordkoreanisch-russische Zusammenarbeit bestellte die Regierung in Seoul am Vormittag den russischen Botschafter ein. Der Nordkorea-Experte der Dongo-Universität in Seoul, Kim Jong-yan, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die nordkoreanische Führung profitiere von der Militärhilfe für Russland. So erhalte sie, im Gegenzug für die Entsendung von Soldaten, wahrscheinlich moderne Waffentechnologie aus Russland. Die Führungen in Pjöngjang und Moskau haben die Beteiligung nordkoreanischer Soldaten am Kampf gegen die Ukraine weder bestätigt noch dementiert. Allerdings haben beide Seiten erst vor kurzem angekündigt, militärisch künftig enger zusammenzuarbeiten. Erst Anfang vergangener Woche brachte Russlands Staatschef Wladimir Putin einen entsprechenden Vertrag ins Parlament in Moskau ein.
Man kann auch ein bisschen sagen, es ist auch etwas verzweifelt, wenn jetzt auf nordkoreanische Fähigkeiten rekurriert werden muss.
Die Sprecherin des Auswärtigen Amts, Katrin Deschauer. Ihre Bewertung, wonach Berichte über nordkoreanische Soldaten, die an der Seite Russlands kämpfen, als Zeichen der russischen Schwäche zu deuten sei, teilen nicht alle.
Nein, ich sehe das eigentlich überhaupt nicht so, sondern betrachte ich das aus einem ganz anderen Blickwinkel.
Die Wiener Politologin und Geopolitik-Analystin Velina Chakarova. Dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio sagte sie, die nordkoreanisch-russische Zusammenarbeit entlaste die Führung in Moskau und stärke sie dadurch.
Nordkorea schickt Truppen in die Ukraine. Somit muss jetzt der russische Präsident Putin keine neue Mobilisierungswelle auslösen. Russland spielt auf Zeit, kann sich eigentlich auf die externen Truppen verlassen.
Velina Chakarova geht davon aus, dass Russland als Gegenleistung für die Militärhilfe der Führung Nordkoreas helfen wird, und zwar im Konflikt gegen Südkorea. Sie rechnet deswegen mit zunehmenden Spannungen auf der koreanischen Halbinsel.
Steffen Wurzel berichtete. Und hier ist es jetzt Zeit für die Presseschau. Cengiz Ünal hat die Pressestimmen zusammengestellt. Christina Puchata trägt sie vor.
Kommentiert werden die Sondierungsverhandlungen in Thüringen und Sachsen. Das BSW hatte als Bedingung für eine Regierungsbeteiligung ein Bekenntnis zur Friedenspolitik verlangt, das in einem Koalitionsvertrag verankert werden soll. Es ist Zeit für ein Machtwort, schreibt die Augsburger Allgemeine. Die richtige Antwort auf Wagenknechts Erpressungsversuch ist es, die Koalitionsgespräche mit dem BSW in Thüringen zu beenden. Oder, falls die BSW-Landesebene stark genug ist, Wagenknechts Einwürfe einfach zu ignorieren. Bevor man mit einer Partei gemeinsame Sache macht, in der viele den verlängerten Arm Putins in Deutschland sehen, sollte man die Möglichkeit einer Minderheitsregierung ernsthaft austesten. Das Handelsblatt aus Düsseldorf meint, dass Wagenknecht gar keine Regierungsbeteiligung ihrer Partei in den beiden Bundesländern wolle. Sie richtet ihren Fokus stattdessen auf die nächste Bundestagswahl. Mit einem guten Ergebnis kann sie dann im Bundestag 4 Jahre lang eine Ego-Nummer abziehen. Das gelingt aber nur, wenn sie gegen die wahrscheinlich CDU-geführte Bundesregierung wettern kann. Und das kann sie nur, wenn sie in keine Bündnisse mit den Christdemokraten auf Länderebene verstrickt ist. Die Leipziger Volkszeitung vermutet, wenn CDU-Chef Merz nicht aufpasst, droht ihm im nächsten Jahr um diese Zeit ein Scherbenhaufen. Ein Scherbenhaufen, für den Wagenknecht die Grundlage geschaffen hätte. Denn die Regierungsbildung im Osten hat das Potenzial, die CDU zu spalten und damit auch die politische Karriere von Kanzlerkandidat Merz zu beenden. Die CDU-Führung muss dem BSW jetzt die roten Linien aufzeigen und die BSW-Landesparteien zur Abgrenzung von Wagenknecht drängen, um dieses Szenario zu verhindern. In Moldau hat eine knappe Mehrheit dafür gestimmt, dass ein EU-Beitritt in der Verfassung festgeschrieben wird. Die Volksstimme aus Magdeburg analysiert: Trotz aller versuchten Manipulationen des Kremls ist der Erfolg der prorussischen Politiker nicht allein darauf zurückzuführen. Die Moldauer haben nicht vergessen, dass das Gas vor dem Ukraine-Krieg billiger war als jetzt. Es kam aus Russland, bis Moldaus Führung dafür ein Embargo verhängte. Da vermischt sich Sowjetnostalgie mit der Skepsis dem Westen gegenüber, wo viele Moldauer oft für wenig Geld schuften. Die russische Führung kann sich die Hände reiben. Moldau bleibt eine sichere Einflusssphäre, auch ohne dass Panzer rollen und Raketen fliegen. Die Nürnberger Zeitung notiert, in Chisinau mögen die Hauptstraßen dank des Goldesels aus Brüssel frisch geteert, Gebäude neu gestrichen und Blumenbeete bepflanzt sein. Aber zum einen herrscht abseits der Hauptstadt mit ihrem viel gepriesenen proeuropäischen Flair bittere Armut. Zum anderen können Finanzspritzen Menschen nicht nachhaltig von einer Idee überzeugen.
Soweit die Presseschau heute mit Christina Puchata. Und das war das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Theo Gerst dankt fürs Zuhören und wünscht eine ruhige Nacht.